Also einen schönen guten Morgen auch von mir, von meiner Seite. Schön, dass ihr alle da seid. Darf ich vor der Predigt noch eine kleine Geschichte erzählen? Da ist ein Pfarrer unterwegs in seiner Gemeinde, kommt an einem Haus vorbei von einer Frau, die früher oft im Gottesdienst war. Aber jetzt hat er sie seit Wochen nicht mehr gesehen. Er denkt, ich besuche sie heute mal, guck mal, was da los ist. Klingelt, niemand macht auf. Aber irgendwie hat er das Gefühl, dass die doch zu Hause ist. Der Vorhang hat sich leicht bewegt und er meint auch, was gehört zu haben. Also er hat den Eindruck, die ist doch da und macht mir nicht auf. Er zieht seine Visitenkarte raus und schreibt auf die Rückseite Offenbarung 3, Vers 20. Und hofft, die ist jetzt neugierig genug, um mal nachzulesen, was da steht. Und da steht, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, werde ich bei ihm einkehren. Ich werde das Mahl mit ihm halten und er mit mir. Am nächsten Sonntag steht er auf der Kanzel und sieht ganz hinten in der letzten Reihe sitzt die Frau. Aber dann, als er den Segen gesprochen hat, sieht er, wie sie aufsteht und gleich zur Tür rausgeht. Als er dann dem Kirchenvorsteher beim Zählen der Kollekte hilft, entdeckt er seine Visitenkarte. Und unter die Stellenangabe, die er da hingeschrieben hat, steht eine andere Bibelstelle. 1. Mose 3, Vers 10. Ich hörte dich kommen und bekam Angst, weil ich nackt bin. Da versteckte ich mich. Also, ihr merkt, es ist gut, wenn man sich in der Bibel auskennt. Hilft in allen Lebenslagen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Freiheit, die ich meine. Der Titel meiner heutigen Predigt bringt es ja schon zum Ausdruck. Man kann verschiedener Meinung darüber sein, was dieses große Wort Freiheit bedeutet. Und es gibt ja tatsächlich viele Auffassungen darüber. Und nicht jeder meint dasselbe, wenn er von Freiheit spricht. Das kam ja schon in Manfreds Einleitung sehr schön zum Ausdruck. Mir geht es heute ausschließlich um die christliche Freiheit oder wie es Martin Luther formuliert hat, um die Freiheit eines Christenmenschen. Luther hat ja ein Buch darüber geschrieben, Manfred hat es schon erwähnt, das den Titel hat von der Freiheit eines Christenmenschen. Ich habe das Buch gerade gelesen, es hat mich fasziniert und ich habe viel daraus gelernt und ich möchte einiges davon gerne an euch weitergeben. Mit meinen eigenen Worten, so gut ich es verstanden habe, aber auch mit Originalzitaten von Martin Luther. Denn wenn seine Sprache auch für unsere Ohren manchmal etwas altertümlich klingt, versteht er das doch sehr, sehr gut, geistliche Wahrheiten unglaublich treffend zu formulieren, auf den Punkt zu bringen. Also soweit zur Vorrede. Worin besteht sie denn, die Freiheit eines Christenmenschen? Darunter gibt es unter Christen ja sehr unterschiedliche Meinungen. Was darf man als Christ und was nicht? Darf man rauchen, Alkohol trinken? Dürfen Christen tanzen gehen? Dürfen christliche Frauen Hosen tragen? Und wie lang darf denn der Rock sein? Ja, schwierig, ne? Ja. Ist Rockmusik im Gottesdienst erlaubt oder kommt sie vom Teufel? Darf man als Christ Blutwurst essen oder sonntags den Rasen mähen? Wer darf eigentlich am Abendmahl teilnehmen? Und muss man vor dem Abendmahl zwingend beichten? Ich könnte auch ganz viele Dinge hinzufügen, es reicht erstmal, ne? Und wir wissen alle, über diese und über andere Fragen haben Christen heftig miteinander gestritten. Und in manchen Kreisen tut man das heute noch. Ich hoffe nicht hier bei euch. Warum ist das denn so? Das macht man ja in der Regel nicht aus bösem Willen, sondern meistens aus allerbesten Absichten. Man will Gott gefallen, man will alles richtig machen, ein heiliges Leben führen und sich irgendwie abgrenzen von der Welt. Aber oft steckt hinter diesen Bemühungen doch die Angst, die Liebe Gottes zu verlieren, die Angst vor Sünden, die Angst, von Gott bestraft zu werden und letzten Endes natürlich der Gedanke, dass man sich Gottes Liebe doch vielleicht irgendwie verdienen muss. Und weil sich hinter diesen Regeln, die man meint, aufstellen zu müssen, so oft die Angst verbirgt, machen diese Regeln auch Angst. Sie rauben Menschen die Freude an ihrem Glauben, sie engen ein, sie schrecken ab und sie wirken oft sehr befremdlich und engstirnig auf Außenstehende. Und anstatt Menschen in die Freude zu führen und sie zu einem fröhlichen Leben mit Gott zu befreien, werden sie oft verunsichert und verängstigt. Wir vergessen nämlich allzu leicht, dass all diese Regeln und Vorschriften nichts, aber auch gar nichts dazu beitragen, dass wir gerecht vor Gott werden. Auch wenn wir sie noch so penibel und pedantisch einhalten, sie bringen uns unserem Heil kein Stück näher. Denn die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, bekommt man nur auf einem Weg, nämlich als Geschenk aufgrund unseres Glaubens an Jesus Christus. Römer 3, Vers 24. Wir werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Und viele dieser Fragen, die unter Christen diskutiert wurden und diskutiert werden, über die man sich zankt und streitet, die zum Anlass für Spaltungen und geistliche Grabenkämpfe werden, sind vorletzte Fragen, zweitrangig, für unser Heil nicht ausschlaggebend. Ja, es sind sehr oft und immer wieder Nebensachen, Nebenfragen, über die man sich unter Christen gerne streitet. Und es gab Zeiten, da hat man sich wegen solcher Nebenfragen die Köpfe eingeschlagen. Und fast alle Kirchenspaltungen der Geschichte entstanden aus dem Streit um Nebenfragen, um theologische Spitzfindigkeiten, um Äußerlichkeiten. Und wenn wir in die Bibel schauen, stellen wir doch mit Erstaunen fest, wie weitherzig Paulus mit solchen Nebenfragen umgegangen ist, wie tolerant er in Nebenfragen war. Darf man als Christ tolerant sein? Auch so eine Frage. Paulus hatte kein Problem damit, dass es damit unter verschiedene Meinungen gab. Im Gegenteil, er ermunterte dazu, eine eigene Meinung zu haben in Nebensachen. Man hat sich zum Beispiel in der frühen Christenheit darüber gestritten, was man essen darf und was nicht. Dürfen Christen Fleisch essen? Wurde in Rom diskutiert. Möglicherweise ging es bei dieser Frage um das sogenannte Götzenopferfleisch, also Fleisch von Tieren, die man in heidnischen Tempeln den Götzen geopfert hatte und das dann auf dem Markt verkauft wurde. Okkult belastetes Fleisch. Problem. Oder es ging vielleicht auch um Fleisch, das nicht koscher war für die Leute, die aus dem Judentum kamen. Oder man hat darüber gestritten, ob Christen den Schabbat und andere jüdische Feiertage halten müssen. Und zu beiden Fragen sagt Paulus in Römer 4, 1 bis 6, könnt ihr ja mal nachlesen zu Hause, der eine macht es so, der andere macht es so. Ein jeder sei seiner Meinung gewiss. Wichtig war ihm nur, dass man den Schwachen im Glauben nicht in Not brachte, in innere Noten verunsichert hat. Also, liebe Schwestern und Brüder, wegen zweitrangiger, untergeordneter Fragen muss man keinen Streit kriegen. Und man darf deswegen keinen Streit kriegen. Denn damit zerstört man allzu oft nur die Einheit in der christlichen Gemeinde. Es geht nicht um Nebensachen im christlichen Glauben, sondern um die Hauptsache. Und das ist die Liebe. die Liebe zu Gott und zu den Menschen. Punkt. Und eigentlich wissen wir es doch alle, wir werden nicht durch unser Tun gerecht, nicht durch das Einhalten von Vorschriften und Geboten, sondern allein aus Gnade, allein durch den Glauben, allein durch Jesus Christus. Das wissen wir alle eigentlich. Aber es fällt uns doch so schwer, das wirklich zu glauben. Es fällt uns so schwer, dieses Wissen in unseren Alltag zu übertragen, das in unser Fühlen und Denken hineinzubekommen. Denn wir leben in einer Welt, in der alles, aber auch wirklich alles verdient und erarbeitet werden muss. Gute Schulnoten, Erfolg im Beruf, die Anerkennung unserer Freunde, ja selbst die Liebe unserer Eltern müssen wir uns oft genug durch Wohlverhalten, Gehorsam und anständiges Verhalten verdienen. Und nur wenige machen die kostbare Erfahrung, ganz um ihrer selbst willen geliebt zu werden. Wir leben in einer Welt, in der man alles verdienen muss. Und dann soll ausgerechnet das Wertvollste und Kostbarste, die Liebe Gottes und das ewige Leben, verschenkt werden, ohne Verdienst, ohne Gegenleistung, allein aus Gnade, nur aufgrund unseres Glaubens. Wie schwer ist das zu verstehen und es zu glauben und darauf zu vertrauen und sein Leben aufzubauen. Martin Luther war auch so einer, der Angst vor Gott hatte. Fürchterliche, schreckliche Angst. Er hat in Gott nur den fordernden und strafenden Richter gesehen, den Wärter und Aufpasser, den Buchhalter über die menschlichen Sünden. Und Luther hat ganz auf Wohlverhalten gesetzt, auf Gehorsam, auf gute Werke. Er ist Mönch geworden und hat sich bemüht, alles, was man von ihm verlangte, penibel und genau einzuhalten. Und er hat noch viel mehr getan, als man von ihm verlangt hat. Alles, um Gott zufriedenzustellen, um seine Anerkennung zu gewinnen. Und das Ergebnis war schrecklich, ein Desaster. Und Luther sagte von sich selber, obwohl ich als ein untadeliger Mönch lebte, da fällt mir Paulus an, der hat etwas Ähnliches geschrieben, gell? Obwohl ich als ein untadeliger Mönch lebte, verspürte ich doch unruhigen Gewissens, dass ich vor Gott ein Sünder sei. Ich liebte nicht nur nicht, nein, ich hasste den gerechten Gott, der die Sünder straft. Und so tobte ich in meinem wilden und verwirrten Gewissen und bemühte mich um jene Stelle bei Paulus, von der ich brennend gern gewusst hätte, was sie bedeutet. Wir werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Bis sich Gott erbarmte und ich, der ich Tag und Nacht nachgedacht hatte, den Zusammenhang dieser Worte begriff, nämlich der Gerechte wird aus Glauben leben. Und da fing ich an, die Gerechtigkeit Gottes zu verstehen, durch die der Gerechte durch ein Geschenk Gottes lebt, nämlich aus Glauben heraus. Und dass dies der Sinn ist, dass durch das Evangelium die Gerechtigkeit Gottes offenbart wird, als eine geschenkte Gerechtigkeit, durch die Gott uns in seiner Barmherzigkeit durch den Glauben rechtfertigt, wie geschrieben steht, der Gerechte soll aus Glauben leben. Und da spürte ich, sagt Luther, dass ich völlig neugeboren sei und dass ich durch die geöffneten Pforten in das Paradies selber eingetreten sei. Und da erschien mir von nun ab die Schrift in einem ganz anderen Licht. Und so sehr ich die Vokabel Gerechtigkeit Gottes gehasst hatte, so viel mehr nun hob ich dieses süße Wort in meiner Liebe empor, so dass jene Stelle bei Paulus mir die Pforte zum Paradies wurde. Ist das nicht schön, ne? Halleluja. So ergreifend erzählt Luther von seinem Bekehrungserlebnis. Denn er wurde befreit. Frei von seinem schlechten Gewissen, frei von seiner Angst vor Gott, frei von seinem Hass auf sich selber, frei von seinem Hass auf Gott. Und aus diesem verwirrten, unglücklichen Mönch und Mensch, der sich quälte und kasteide, wurde ein freier und fröhlicher Zeuge für das Evangelium. Denn Gottes Gerechtigkeit, das hatte Luther erkannt und erlebt, ist keine strafende Gerechtigkeit, sondern eine gerechtmachende, den Menschen rechtfertigende Gerechtigkeit. Das ist die christliche Freiheit, die Gott seinen Kindern schenkt, allen, die bereit sind, an die Erlösung zu glauben, die Jesus für uns vollbracht hat. Dieses Wort Erlösung stammt ja ursprünglich aus der antiken Welt der Sklavenmärkte. Es bedeutete, einen Menschen, einen Sklaven auszulösen, freizukaufen. Und so hat uns Jesus freigekauft, ausgelöst. Aus der Macht der Sünde und des Todes. Wir sind frei vom Gesetz, frei von der Sünde, frei von dem schlechten Gewissen, nicht aus uns, sondern aus seiner Gnade. Denn, so schreibt es Paulus, Jesus hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Amen. Eigentlich könnte ich jetzt aufhören mit der Predigt. Aber ich habe mir überlegt, ich möchte nochmal auf eine Frage eingehen. Und zwar auf die Frage der Sünde, weil das so oft missverstanden wird. Denn so viele Menschen glauben und verstehen ja gar nicht, dass sie Sünder sind. Sie halten sich für moralisch ganz passable Leute, weil sie noch niemanden umgebracht, weil sie noch keine Bank ausgeraubt und keine Millionen unterschlagen haben. Aber dahinter verbirgt sich ein großer Irrtum. Denn selbst wenn wir diese großen Gebote Gottes einhalten würden, was wir ja oft genug nicht tun, würde das nicht ausreichen. Denn im Gegensatz zu den menschlichen Gesetzen reicht es bei den Geboten Gottes eben nicht aus, wenn man sie nur äußerlich einhält, nur dem Buchstaben nach. Das hat Luther in seinem Leben als Mönch sehr schmerzhaft erfahren, dass ihn die äußere Frömmigkeit, die äußere Einhaltung von Geboten nicht weitergebracht hat. Und alles Fasten und Beten und alle kirchlichen und guten Werke haben ihn eben nicht zu einem besseren Menschen gemacht. Sie haben sein Herz nicht verändert. Er ist immer der Alte geblieben. Allen Bemühungen, allen frommen religiösen Bemühungen zum Trotz. Und seine Beziehung zu Gott hat sich nicht gebessert. Im Gegenteil, sie wurde immer schlechter, immer schwieriger. Und je mehr er an sich verzweifelte, desto mehr hasste er Gott. Und da liegt der Kern des Problems. Luther hat ja sein Leben als Mönch, sein Bemühen um ein gerechtes Leben zusammengefasst in dem Satz, ich habe ihn vorhin schon gelesen. Ich liebte nicht nur nicht Gott. Nein, ich hasste den gerechten Gott. Und damit zeigt er eigentlich unser Dilemma auf. Denn es geht im Gesetz Gottes nicht um die äußere Einhaltung von Geboten. Es geht um unsere innere Einstellung, um unsere innere Haltung. Es geht darum, dass wir Gott lieben und seine guten Gebote gerne und aus freiem Willen erfüllen. Und als man Jesus mal nach dem wichtigsten Gebot gefragt hat, hat er geantwortet, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von deinem ganzen Gemüt. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Die Liebe, nach der Gott fragt, ist eine freie Liebe, eine Liebe, die nicht aus Zwang handelt. Und wenn wir die Gesetze Gottes nur aus Angst vor Strafe einhalten oder weil wir auf eine himmlische Belohnung hoffen, handeln wir nicht aus Liebe und gehen an der Absicht Gottes und an der Absicht der Gebote vorbei. Denn wir tun ja alles nur, weil wir es tun müssen, weil wir nicht anders können und nicht anders dürfen. Und eigentlich würden wir ja viel lieber das andere tun. Manchmal. Kenne ich von mir. Eigentlich würde ich doch manchmal lieber dem anderen eine reinhauen. Oder vielleicht doch mit dieser netten Frau da ein bisschen flirten. Eigentlich würden wir ja doch oft gerne das Verbotene tun. So sind wir Menschen. Man sieht es bei den Pharisäern, die haben die Gesetze Gottes penibel eingehalten, äußerlich, aber innerlich waren sie doch meilenweit entfernt von Gott. Die schlimmsten Feinde von Jesus, sie haben ihn gehasst und wollten ihn ermorden. Und der Luther hat mal gesagt, das Gesetz halten und das Gesetz erfüllen, das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Denn das Gesetz ist geistlich und möchte und muss geistlich erfüllt werden. Gott möchte Menschen, die ihm gerne dienen, die gerne das Gute tun, aus freier Liebe. Er möchte Menschen, die nicht nur äußerlich ein anständiges Leben führen, sondern wirklich anders sind, ihm ähnlich sind. Das kommt auch in der Bergpredigt sehr gut zum Ausdruck. Und das schaffen wir eben nicht. Das kriegen wir nicht hin. Nicht aus eigener Kraft. Wir können uns nicht verändern, unser Herz umdrehen. Keiner von uns. Und das ist das, was die Bibel eigentlich mit Sünde meint. Und das ist unser Problem. Das kriegen wir auch nicht in den Griff, weil uns die Sünde im Griff hat, unsere Hartherzigkeit, unser Egoismus. Und der Martin Luther hat erkannt, dass dem Menschen eben nicht anders geholfen werden kann, als durch das Wort Christi, das durch Jesus gepredigt worden ist. Und jetzt möchte ich nochmal Martin Luther zitieren. Er schreibt, im Evangelium und der Predigt Christi hörst du deinen Gott zu dir reden. Er sagt dir, dass dein ganzes Leben und deine Taten vor Gott nichts sind, sondern mit allem, was in dir ist, auf ewig verderben müssen. Damit du aber deinem Verderben entrinnen kannst, gibt Gott dir seinen Sohn Jesus Christus und lässt dir durch sein lebendiges und tröstliches Wort sagen, du sollst diesem Wort mit festem Glauben folgen und einfach darauf vertrauen. So sollen dir durch diesen Glauben alle deine Sünden vergeben, dein Verderben überwunden und du gerecht, wahrhaftig, befriedet, fromm und alle Gebote erfüllen sollen. Und du sollst von allen Dingen frei sein, wie Paulus sagt. Ein gerechtfertigter Christ lebt nur aus Glauben. Und in Römer 10, Christus ist das Ende und die Erfüllung aller Gebote für die, die an ihn glauben. Und darum sollte es das einzige rechtfertigende Werk aller Christen sein, dass sie das Wort und Christus gut in sich ausbilden, diesen Glauben üben und stärken, denn kein anderes Werk kann einen Christen ausmachen. Darum ist ein echter Glaube an Christus ein sehr großer Reichtum. Denn er bringt mit sich alle Seligkeit und nimmt all unsere Unseligkeit weg. Und so sehen wir, dass an dem Glauben ein Christ genug hat. Er bedarf keines Werkes, damit er Gott gefällig werde. Bedarf er keines Werkes mehr, so ist er gewiss von allen Geboten und Gesetzen entbunden. Und ist er entbunden, so ist er gewiss frei. Das ist die christliche Freiheit. Der einzige Glaube, der bewirkt, dass wir keines Werkes bedürfen, um zur Seligkeit zu gelangen. Amen. Soweit Martin Luther. Wenn wir diesen Worten nachspüren, merken wir, dass uns durch den Glauben an Christus etwas Großartiges geschenkt wird. Freiheit, Gnade, Friede mit Gott, ja sogar das ewige Leben. Und um Missverständnissen vorzubeugen, natürlich bedeutet frei vom Gesetz nicht, dass wir machen könnten, was wir wollten. Und es bedeutet natürlich auch nicht, dass uns die Gebote Gottes plötzlich egal wären. Aber wir tun all diese Dinge nicht mehr, um uns unser Heil zu verdienen, zu erarbeiten, sondern ausschließlich aus Liebe zu Gott, aus Dankbarkeit. Denn frei vom Gesetz sind wir, weil wir durch den Glauben an Christus neue Menschen geworden sind. Menschen mit neuen Gedanken, mit einer neuen Zielrichtung, mit einem neuen Herzen, einem neuen Geist. Denn das ist es ja, was der Glaube in unserem Leben tut. Er macht uns zu neuen Menschen. Denn der Glaube ist ja nicht nur ein menschliches Denken. Der Glaube begegnet der Gnade Gottes und das verändert ihn. Der wahre Glaube, sagt Luther, ist ein göttliches Werk in uns, das uns verwandelt und das Gott neu gebiert, einen neuen Menschen macht. Wie es im Johannesevangelium steht, den alten Adam abtötet, uns zu ganz anderen Menschen an Herz, Gemüt, Sinn und allen Kräften macht. und den Heiligen Geist mit sich bringt. Das ist das Entscheidende, dass durch den Glauben der Heilige Geist in unser Herz einzieht. Und die Bibel sagt uns, dass wir durch diesen Glauben an Christus Gottes Kinder werden, dass wir wiedergeboren sind, Erben seiner Herrlichkeit, dass der Geist in uns lebt, dass Gottes Liebe in unsere Herzen ausgegossen wird und uns nichts mehr von seiner Liebe trennen kann. Und all das ist mehr, als wir verstehen und fassen können. Und wir dürfen uns im Glauben langsam herantasten an diese Wahrheiten, die über unser Leben ausgesprochen werden. Und wir dürfen lernen, diese Wahrheiten nachzubuchstabieren. Langsam, geduldig, Wort für Wort und daran gesund werden, innerlich heil werden. Denn all diese Gaben kann man sich nicht verdienen. Allein der Gedanke daran wäre vermessen. Man kann sie nur als Geschenk empfangen, mit großer Dankbarkeit und Freude annehmen. Und eines sollte uns klar werden, das sollten wir jeden Tag bedenken. Das sollte über jeden Tag unseres Lebens stehen als die große Überschrift des Glaubens. Wir Christen sind glückliche Menschen, weil wir das Wichtigste und Größte gefunden haben, was es in diesem Leben zu finden gibt. Und dieses Glück ist vollständig unabhängig von unseren äußeren Lebensbedingungen. Es ist unabhängig davon, ob wir in diesem Leben Erfolg oder Misserfolg haben. Es ist unabhängig davon, ob wir viel Geld verdienen oder wenig, ob wir ein großes Auto oder gar keins haben. Und es ist unabhängig davon, ob wir den allerklügsten Mann und die allerschönste Frau geheiratet haben, ob wir intelligent und angesehen oder unscheinbar und unbegabt sind. Wir sind als Christen unabhängig von all diesen Dingen. Unser Glück hat einen anderen Grund. Und deswegen können Christen auch schwierige Lebensumstände ertragen. Verfolgung, Gefängnis, Leid. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und wenn wir Christus haben, haben wir das Kostbarste gefunden. Wenn wir ihn haben, haben wir den Sinn und das Ziel dieses Lebens entdeckt und sind frei geworden, frei von der Suche nach dem Glück, frei von der Suche nach Selbstverwirklichung, nach Erfolg, Ansehen, frei von uns selber. Und damit frei geworden, Gott und unseren Nächsten zu lieben. Anderes brauchen wir nicht mehr. Und das ist auch der tiefste Sinn der christlichen Freiheit, weil wir in Christus alles haben, weil wir eigentlich nichts anderes mehr brauchen, sind wir fähig zu dienen. Gott und unseren Nächsten aus freier Liebe, nicht aus Zwang, nicht aus Angst vor Strafe und auch nicht, weil wir auf eine himmlische Belohnung hoffen, aus freier Liebe, die uns Gott in Christus schenkt. Ich finde, das ist ein lohnendes Ziel, diese christliche Freiheit zu lernen, denn wir müssen sie lernen, einüben. So wie ein Kind lesen lernt, langsam Buchstabe für Buchstabe, immer wieder, bis man es verstanden hat, bis es sich verselbstständigt hat, verfestigt hat, ein Teil unseres Lebens geworden ist. Darum, liebe Schwestern und Brüder, dürfen wir uns bemühen. Und ich schließe mit einem letzten Zitat von Martin Luther, das uns vielleicht darüber hinwegtrösten kann, wenn wir das Gefühl haben, noch nicht genug zu lieben. Und noch so weit entfernt zu sein von dem Ideal des christlichen Lebens. Da schreibt der Martin Luther, auf das Neuwerden und die Vergebung der Sünden folgen dann gute Werke. Dann. Zuerst muss das Herz anders werden. Und was an diesen Werken noch sündig oder mangelhaft ist, soll nicht an Sünde oder Mangel gerechnet werden, um eben dieses Christus willen, sondern der Mensch soll ganz, sowohl im Blick auf seine Person als auch im Blick auf seine Werke, gerecht und heilig sein, aus lauter Gnade und Barmherzigkeit, wie sie Christus über uns ausgeschüttet und ausgebreitet hat. Amen.